Sie war wirklich ein Entgegenkommen und das war nicht bloß jetzt im Sinn des Fishing for Compliments, sondern es sind ernsthafte Punkte, die aufzunehmen sind. Aber zu einem ernsthaften Gespräch gehört auch die Anfrage an das Gegenüber. Und da stelle ich die große Frage, wie können wir denn Mensch sein ohne Gott? Dass man das kann, ist klar. Die Frage ist, wie kann man es begründen? Ich will also nicht die These von Dostojewski vertreten, dass ohne Gott alles erlaubt sei. Das begegnet einem öfter. Das ist mir auch begegnet aus dem Mund schon von Christen, dass sie sagen, ja, wenn ich nicht glauben würde, dann würde ich mich benehmen wie eine Wildsau. Wo ich sage, das finde ich nicht gut. Man muss sich in jedem Fall anständig benehmen. Ich bin nicht bereit, Atheisten aus ihrer sittlichen Verantwortung zu entlassen. Darum finde ich diese Position von Dostojewski übertrieben. Es ist nicht wahr, dass man ohne Gott alles machen kann. Trotzdem stellen sich drei Fragen, meine ich. Mindestens drei. Stellen sich mehr, aber lassen wir es wieder bei dreien. Die erste ist, wie rechtfertigt man die Anerkennung und den Respekt vor jeder Person vom Lebensanfang bis zum Lebensende, auch bei schwerster Behinderung dieser Person oder auf der anderen Seite bei scheußlichsten Verbrechen? Wie kann man das rechtfertigen ohne Bezug auf das unbedingte Ja Gottes zu ihr? Wir erleben ja in unserer Gesellschaft die Diskussion. Wir erleben einerseits die Diskussion, dass man sagt, wie ist das mit Embryonen, wie ist das mit Kindern, wie ist es mit Altersdementen und Komapatienten? Sind das noch zu respektierende Personen oder sind das noch nicht oder nicht mehr Wesen, die jetzt unbedingt zu respektieren wären in ihrer Würde, sondern die man eben wie andere Lebewesen auch nach Vor- und Nachteilen, nach Wert und Unwert zu beurteilen hätte. Und auf der anderen Seite haben wir eine neue Diskussion um den Umgang mit Terroristen zum Beispiel. Wie steht es mit der Erlaubtheit der Folter und dergleichen? Wie kann ich hier mit Menschen umgehen? Wo wird hier gewahrt, dass der Mensch als Mensch unverlierbar, so wie es an sich ja im ersten Artikel unseres Grundgesetzes heißt, eine Würde hat, die unantastbar ist? Genau das steht ja neu zur Diskussion und ich frage mich, wie diese Diskussion eigentlich geführt werden kann, da wir nicht bloß historisch den Begriff der Personenwürde der christlichen Tradition verdanken, sondern ich davon überzeugt bin, dass er auch nur dort zu Hause ist. Denn wenn ich die Schöpfung streiche, dann ist der Mensch das Produkt des Zusammenseins zweier Menschen oder überhaupt eines Vorgangs im Labor. Und mit welchem Recht soll ich jetzt eigentlich ein derart zustande gekommenes Zellwesen als Subjekt von Würde beschreiben? Das möchte ich einmal sehen. Zwar empfinden wir uns als solche, aber was machen wir, wenn die Wissenschaftler uns erklären, das bilden wir uns eben ein, in Wirklichkeit sei das nicht so. Kann ich das wirklich vertreten ohne den Begriff des Schöpfers? Kann ich den Begriff der Personenwürde festhalten, wenn ich mich nur als Produkt meiner Eltern oder der Natur verstehe? Das wäre die erste Frage. Die zweite, was ist mit dem, der ernsthaft schuldig geworden ist, mit dessen Zukunft? Wie gehe ich mit begangener Schuld um und Unmenschlichkeit? Schuld kann ja nicht durch Bessermachen gut gemacht werden. Das denken sich die Leute mit der Wiedergeburtsvorstellung. Aber wieso soll ich ein heutiges Verbrechen durch nettes Verhalten morgen in Ordnung bringen können? Ich kann es überhaupt nicht sehen. Die einzige Form, wie Schuld vergeben werden, beseitigt werden kann, ist, das Wort habe ich eben jetzt schon gesagt, ist Vergebung durch das Opfer. Was aber, wenn dieses Opfer dazu nicht fähig ist, nicht willens ist, oder wenn dieses Opfer tot ist? Ja, selbst wenn der andere Mensch mir vergeben will, wie weit reicht denn dann seine Vergebung, wenn wir mal gucken, was eigentlich sich in der Reue bei uns anmeldet, nämlich nicht bloß die Frage, was habe ich da getan, sondern was bin ich für einer, der das tun konnte? Der andere Mensch kann mich doch nicht zu einem neuen Menschen machen. Der kann sagen, schwamm drüber, fangen wir wieder neu an. Aber er kann mich doch nicht zu einem neuen Menschen machen. Das Bild, was die Schrift dafür benutzt, ist das Herz aus Stein aus der Brust heraus und ein Herz aus Fleisch hineingesetzt. Oder Paulus spricht von der neuen Schöpfung, die wir werden. Kainektesis. Das kann kein Mensch. Und darum finde ich das völlig korrekt, dass als Jesus da Sünden vergibt, die Pharisäer sagen, was erlaubt er sich? Das kann nur Gott. Tatsächlich gibt es Vergebung und wirkliche Neuschaffung, wirklicher Neuanfang nur von Gott her. Wenn ich so etwas nicht sehe, dann glaube ich, kann ich meine Schuld auch nicht voll übernehmen, sondern ich werde mich dann entschuldigen oder werde bestenfalls sagen, wie das Nikolai Hartmann vor einem halben Jahrhundert gesagt hat. Er hat gesagt, trage deine Schuld in Ehren und sieh, was daraus Gutes werden kann. Ich habe nie verstanden, wie er einen solchen Text auch in der Neuauflage seiner Ethik nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal so drucken und veröffentlichen konnte. Was soll angesichts von Auschwitz heißen, trage deine Schuld in Ehren? Entweder gibt es hier einen neuen möglichen Anfang oder es gibt das Äußerste, was Menschen können. Das ist die tragische Lösung. Der Held kann sterben und damit seine Würde wieder gewinnen. Was wir aber ja wollen, ist weder würdeloses Weiterleben noch Tod mit Würde, sondern eine Zukunft mit Würde. Ist das möglich ohne Rückgriff auf Gott? Und ein drittes, es geht ja nicht bloß um unsere eigene Schuld. Wie steht es denn mit der Vergebung von Schuld? Also mit dem Appell, dass man sich aus dem Schutz des Rechtes herausbegibt und vergibt oder nachgibt, mit einem Wort, dass man der Dümmere ist. Natürlich sagt das Sprichwort, der Klügere gibt nach, aber ist man denn klüger? Stellt der andere nicht einfach den Fuß in die Tür und erklärt das Ganze für Dummheit? Und wenn jemand vergibt, fragen wir uns doch selber, wenn uns jemand vergibt, denken wir dann nicht gleich, dann war es offenbar nicht so wild, sonst hätte er einem nicht vergeben. Das heißt, wie kann ich einem Menschen zumuten in einer Welt, wo wir uns behaupten müssen und wer nachgibt, wird schon zerquetscht, auf Druck zu verzichten? Was immer irgendwie hinausläuft auf Verzicht an Leben, eigentlich steht hinter jedem Rechtsverzicht der Tod. Und das ist der Grund, warum es uns so schwer fällt. Eigentlich steht das dahinter. In einer Welt, wo jeder sich behaupten muss und wenn er den Druck nachlässt, setzt der andere mehr Druck dagegen, wo wir uns dadurch behaupten in der Gesellschaft, dass wir uns einigermaßen gleichmäßig deformieren, dass dort jemand auf den Recht verzichtet, dann wird er daran zugrunde gehen, wird den Kürzeren ziehen. Kann ich das jemandem zumuten, wenn es keine konkrete Hoffnung für ihn selbst über die Todesgrenze hinaus gibt? Kant hat das, wir haben ja von ihm eine ganze Menge von Heften, seine Arbeitshefte mit seinen Reflexionen, seinen Notizen drin. Und da gibt es eine ganze Reihe von Notizen, ich lese nur eine vor, wo es dann so heißt, wenn ich das Dasein Gottes leugne, so muss ich mich entweder wie einen Narren ansehen, wenn ich ein ehrlicher Mann sein will, oder wie einen Bösewicht, wenn ich einen klugen Mann sein will. Damit wir uns recht verstehen, ich will hier nicht sagen, nur Christen können menschlich sein. Leider gibt es zu viel Unmenschlichkeit unter Christen. Und Gottlob, viele gute und vorbildliche Menschlichkeit außerhalb der Christen, auch unter Atheisten. Ist gar keine Frage. Das hat man jahrhundertelang nicht so gesehen. Noch John Locke in seinem berühmten Toleranzbrief von 1686 hat zwei Gruppen von der Toleranz ausgenommen. Einmal die Katholiken, weil sie im Dienst eines auswärtigen Fürsten stehen, eben des Papstes in Italien. Und dann die Atheisten, weil er sagt, auf die kann man sich nicht verlassen, die halten kein Versprechen, keine Verträge, keine Eide. Das stimmt nicht. So muss man das nicht sehen, weil das Gewissen erstmal nicht bloß an Lohn und Strafe hängt, sondern das zeigt die Dinge so. Aber immerhin die Frage, wie kann ich diesen kategorischen Imperativ vernünftig begründen? Das kann man ja nicht erklären, dass das wohlverstandenes Eigeninteresse ist. Denn bei wohlverstandenem Eigeninteresse ist es doch auch vernünftig, im Einzelfall jetzt mal 5 Grad sein zu lassen und davon zu kommen. Nein, hier steckt mehr dahinter. Das wäre also zu überlegen. Ein letztes möchte ich noch sagen, dass ich auch mit diesen Rückfragen jetzt nicht, wirklich nicht behaupten will, dass damit der Gottesglaube gerechtfertigt wird. Das würde nämlich sonst heißen, ich muss den Glauben in den Dienst des Lebens stellen. Das ist das, was ich als Problem zum Beispiel bei Küngs Weltethos sehe. Dass er sagt, wir wollen überleben und wenn wir überleben wollen, brauchen wir ein Ethos. Und wenn wir ein Ethos brauchen, müssen die Religionen das aufbauen. Das kehrt in meinen Augen die Wahrheit um. Denn wir sollen nicht anständig sein, damit wir leben, sondern wir leben, damit wir anständig sein können.